Guten Morgen. Ich möchte euch ermutigen, jetzt bei den einleitenden Worten euch eben noch schnell mit einer Bibel auszustatten, falls ihr keine bei euch habt. Das wäre recht hilfreich. Ja, wiederum gilt mein Dank zunächst und die Anerkennung meinem Lehrer und Bruder in Christus, Ed Wharton. Ihm gilt der Dank an dieser Stelle für die Struktur dieser Predigt und ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich dort verbringen konnte, von ihm lernen konnte. Dieses Voneinanderlernen ist eine ganz großartige Sache. Der Grundgedanke dieser Predigt handelt von der Wahrheit, die uns frei macht. Und welche Wahrheit macht uns frei? In der Bibel steckt ganz viel Wahrheit. Gott schuf Himmel und Erde. Das ist die Wahrheit. Aber es ist das, was uns frei macht. Israel zog aus Ägypten aus. Die 10 Plagen, das sind alles Wahrheiten. Aber machen uns diese Wahrheiten frei? Es ist eine bestimmte Wahrheit, die uns frei macht. Heute ist der 18. September. Vor 33 Jahren, 1983, da habe ich mein Patenkind über ein Taufbecken gehalten. Mein Patenkind war damals etwas über ein Jahr alt und dann wurde es mit Wasser besprenkelt. Ja, da war ich dann Teil von etwas, was andere Leute für Wahrheit halten. Aber war das die Wahrheit, die mein Patenkind ein Jahr alt freigemacht hat? In der heutigen Zeit scheint es ja gerade ein Grundprinzip zu sein, dass die Wahrheit eben relativ ist. Ich habe meine Wahrheit und du hast deine Wahrheit. Wahrheit und Absolut, das wird heutzutage eher getrennt. Das ist nicht wirklich etwas Neues, müssen wir ja auch sagen, denn Pilatus sprach schon zu Jesus in Johannes 18, Vers 38. Johannes 18, Vers 38. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Ja, was ist Wahrheit? In Johannes 17 sprach Jesus in seinem Gebet zu Gott. In Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und Johannes 14, Vers 6, das wissen wir hoffentlich ohne nachzuschlagen. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu mir. Denn niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja. Unser Ausgangspunkt heute ist Johannes Kapitel 8, Vers 31 und 32. Johannes Evangelium, Kapitel 8, 31 und 32. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei wovon? Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wovon? Frei von Sünde, Tod und Hölle. Es geht hier um Sündhaftigkeit und Erlösung. Schlagt mit mir den Galaterbrief auf. Denn auch Paulus warnte die Gemeinden in Galatien, er warnte davor, einem anderen Evangelium zu folgen. Und sagte, wer mit einem anderen Evangelium kommt, als was ich euch verkündigt habe, er sei verflucht. In Galater 2, Vers 5 lesen wir: Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Und später in Vers 14, Kapitel 2, Vers 14, als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen und er wies Petrus hin, wie falsch er gehandelt hatte. Die Wahrheit des Evangeliums. Es gibt eine bestimmte Wahrheit, der wir gehorchen und folgen müssen. A, um Christen zu werden und B, um auf dem geraden Weg zu bleiben. Aber wie kommen wir zu dieser Wahrheit? Wir müssen die Wahrheit lernen. Wir müssen sie hören, wir müssen sie verstehen, sie lernen. Die Wahrheit des Evangeliums kommt nicht wie eine Erkältung über uns. Und dann ist sie da und du weißt gar nicht, wie du eigentlich dazu gekommen bist. Meine Frau ist jetzt krank zu Hause und das ist einfach so gekommen. Aber ein Christ wird man nicht so über Nacht und ich habe mir was eingefangen. Die Wahrheit des Evangeliums kommt nicht durch irgendwelche besonderen Gefühle oder besondere Erlebnisse. Manche Menschen berichten von wunderbaren Erlebnissen, von Engelerscheinungen, was auch immer. Aber stimmen diese subjektiven Erlebnisse mit dem Wort Gottes überein? Stimmt es überein mit der Wahrheit des Evangeliums? Es ist so, dass der christliche Glaube gelehrt werden muss. Er muss gelernt werden. Gott hat intelligente Menschen geschaffen. Und er hat sich dafür entschieden, mit den Menschen zu kommunizieren, mit ihnen zu reden durch sein Wort. Wir haben heute sein Wort. Zur Zeit des Alten Bundes. Er hat zu den Propheten gesprochen. Er hat das Wort in ihren Mund gelegt. Aber heute haben wir sein Wort, das zu uns spricht. Und an wen ist zum Beispiel die große Einladung? Matthäus 11. Matthäus 11, Vers 28. Auch eine gute Stelle, die auswendig zu kennen. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. Wer ist denn damit gemeint? Alle? Auch Babys? Können Babys zu Jesus kommen? Sind sie mühselig und beladen? In Johannes 6, Johannes Evangelium Kapitel 6, lesen wir in Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wie zieht der Vater? Zieht er durch übernatürliche Ereignisse? Und durch besondere Gefühle, Vers 45, es steht in den Propheten geschrieben. Und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Der Vater zieht durch Worte. Wie in den Propheten geschrieben steht, zum Beispiel in Jesaja 45, Vers 13. Jesaja 45, Vers 13. Jesaja 54, habe ich 45 gesagt? Jesaja 54, Vers 13. Und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Wie wir von der Sünde frei werden, ist eine erkennbare. Es ist eine bestimmte und eine besondere Wahrheit. Und wir finden sie nur in Gottes Wort und nirgendwo anders. Und wie kommt diese Wahrheit nochmal, wie kommt sie in den Menschen hinein? Schauen wir uns Jeremia 31 an. Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal gehört habe, da hat Jim darüber gepredigt, Jeremia 31, da war das Alte Testament für mich noch so ein Teil der Bibel mit 7 Siegeln. Wir lesen zwar später von den 7 Siegeln, aber es war etwas noch sehr Unbekanntes. Und dann sagt er, okay, in Jeremia 31 steht das mit dem neuen Bund und erklärt das. Und ich habe das nicht so richtig verstanden oder nachvollzogen. Dabei ist es so wunderbar, in Hebräer Kapitel 8 ist diese Passage nämlich zitiert. Der Schreiber des Hebräerbriefes, Hebräer 8, zitiert fast wortwörtlich, lesen wir die Verse 10 und 11 in Hebräer Kapitel 8. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Wie kam ein Mensch in den alten Bund? Durch Geburt. Durch Geburt. Und später musste dieser Mensch belehrt werden über Gott. Denn als er geboren wurde, er konnte ja noch nicht mal reden oder verstehen, er musste später belehrt werden. Und wie kommt ein Mensch in den neuen Bund? Durch die neue Geburt. Es wird aber niemand zufällig neu geboren. Niemand kommt in den neuen Bund, ohne Gott und ohne Jesus zu kennen. Und darum heißt es auch in Hebräer 8, Vers 11, was wir gerade schon gelesen haben. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren, wie es im alten Bund noch war. Sie mussten belehrt werden über Jahwe, Jehova. Erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Christen kennen den Herrn. Es gibt keinen Christen, die den Herrn nicht kennen. Die freigemacht sind durch die Wahrheit, die kennen Jesus sehr gut. Und wie gibt Gott seine Gesetze in ihren Sinn? Durch Unterweisung, durch Belehrung. Und dann gilt, ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Wer, die seine Gesetze in ihrem Sinn und in ihren Herzen haben. Das ist die Wahrheit aus Johannes 8, 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Menschen müssen einer bestimmten Wahrheit gehorchen, um frei zu werden. Und das ist das wunderbare Beispiel, was wir in der Apostelgeschichte Kapitel 2 ja auch lesen. Zu Pfingsten, was passierte? Petrus belehrte sie, sprach zu ihnen über Jesus, was passiert war. Er starb, er wurde begraben, er ist auferstanden, er ist zum Vater gefahren, er hat den Geist ausgegossen, er sitzt zur Rechten Gottes. Und sie begriffen es und sie glaubten. Aber das hat ihnen nicht gereicht. Sie fragten, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Tut Buße, umkehren und dann kehrt man um. Das ist eine Sinnesänderung, die ist essentiell, die ist unerlässlich, die ist notwendig. Aber waren sie dadurch frei? Tut Buße und lasst euch untertauchen. So ist eigentlich die Übersetzung und nicht diese Alliteration von Taufen. Taufen ist untertauchen. Sich untertauchen lassen auf den Namen Jesu, auf seine Autorität zur Vergebung ihrer Sünden. Zum Empfang des Heiligen Geistes. Und 3000 an jenem Tag wählten Jesus und wählten die Freiheit. Sie wurden Christen. Paulus schreibt im Epheserbrief, Epheserbrief Kapitel 4, 17 bis 21. Epheserbrief Kapitel 4. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Sie sind gelehrt worden. Noch einmal, Christ werden und Christ sein ist keine Erkältung, ist kein Schnupfen, den man sich einfach so zuzieht. Und das müssen wir einfach verstehen, damit wir lernen und uns ausrüsten, um andere zu lehren. Und das ist doch das, was Paulus an Timotheus auch schreibt. 2. Timotheus 2,2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Was du gehört hast, dieselben Dinge, die Wahrheit muss gelehrt werden und nichts anderes. Und wie unpopulär in Hebräer Kapitel 5, wie unpopulär ist das Wort Gehorsam, Gehorchen. Und wir lesen das von Jesus. Hebräer 5, 8 bis 9. Und er lernte und lernte, obwohl er Sohn war an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Jesus litt Gehorsam. Er wurde vollendet. Und er spricht, was wir hier, er ist der Urheber ewigen Heils geworden. Und wem? Denen, die ihm gehorchen. Wenn wir sagen, wir lieben Jesus und wir lieben die Bibel und wir wollen Christen sein und wir wollen ihm nachfolgen, dann ist es nur natürlich, wenn ihr mich fragt, das muss doch natürlich sein, wenn Jesus unser Herr ist und er hat den perfekten Gehorsam gezeigt. Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Philipper 2, 5 und 6. Dass wir ihm dann gehorchen, ist das nicht selbstverständlich? Dann können wir nicht einen anderen Weg gehen und sagen, Jesus ist unser Herr. Es ist die eine Sache, die Wahrheit zu hören, über sie zu lesen und sie gut zu finden, aber es ist eine andere Sache, ihr zu gehorchen. Wie oft erleben wir das mit unseren Kindern? Du sollst das jetzt tun. Warum? Will nicht. Ja, so sind wir. Und als Erwachsene, das sollt ihr tun. Na, ob das jetzt wirklich das meint? Nee, ich finde irgendwie, und legen etwas neben Gottes Wort. Ja, die Wahrheit wird dich frei machen. Wann? 1. Petrus 1, 22. 1. Petrus 1, 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Markus hat das in seinen Worten zu Maja auch schon angedeutet. Wir wollen Gutes tun und sollen Gutes tun. Und naja, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen, ganz schön schwer. Und noch schwerer ist es, wenn das Wort Gehorsam und Gehorchen auch noch darin auftaucht. Aber dem Glauben folgt der Gehorsam und dann kommt die Reinigung. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam, ist es nicht wunderbar, wenn Kinder gehorchen und wenn sie einfach tun, was wir ihnen sagen, wie uns das freut? Und wie freut sich der Vater im Himmel, wenn wir ihm gehorchen? Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt. Und was schreibt Paulus an die Christen in Rom? Römer Kapitel 6, 17 und 18. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wir lesen hier erstens der vorherige Zustand. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Und was taten sie, um dem abzuhelfen? Aber von Herzen gehorsam geworden seid, wem? Dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Und was sie dann wurden? Freigemacht von der Sünde. Wenn der Sohn euch frei machen wird, dann werdet ihr wirklich frei sein. Johannes 8, 36. Das ist frei von der Sünde. Und am Anfang des Kapitels, Römer 6, 1 bis 7, da lesen wir ja, was sie getan haben. Er erinnert sie. Er sagt ja nicht, macht's nochmal, sondern er erinnert sie. Da sind auch rhetorische Fragen dabei. Und das wurde oft gebraucht. Da ist keine Antwort erwartet, sondern die Antwort ist klar, nicht wahr? Was sollen wir nun sagen, Römer 6, Vers 1? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Er schreibt ja zu Christen. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Und wann stirbst du der Sünde? Wenn du Buße tust? Nein, das ist notwendig, aber es ist ja eine Sinnesänderung. Wir müssen unser Leben ändern. Der Tod kommt nicht, bis wir gehorchen und mit Christus begraben werden. Und dann, wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Und dabei hat das Wasser gar nichts Magisches an sich. Wenn wir dann dastehen und diskutieren, na aber, das ist ja irgendwie ein Sakrament. Nein, das ist Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und wir sollen die Wahrheit weitergeben, zu Jüngern machen, Lernende machen. Und das ist wichtig, bevor wir Menschen taufen, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen. Christsein ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Es ist die wunderbarste Botschaft, die es gibt, frei zu sein von der Sünde, aber es kann uns sogar das Leben kosten. In der Offenbarung lesen wir zum Beispiel die Aufforderung, die Ermahnung, die Ermutigung, sei treu, bis es schwierig wird. Nee, sei treu bis zum Tod. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Abschließend kommen wir nochmal zum Thema Glaubensgehorsam. Eben das tun, was wir in der Schrift lesen und nicht das, was wir uns denken. Und in Jakobus 2, 24 ist die einzige Stelle, wo wir lesen, aus Glauben allein. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Nicht aus Glauben allein. Und komisch, dass wir alle übereinstimmen, wenn wir sagen, wenn du keine Buße tust, wie kannst du dann ein Christ werden? Geht nicht. Und wenn du nicht tust, was wir in Gottes Wort lesen, wenn du dich nicht in seinen Tod mit hineintaufen lässt, da sagen wir, das sehen wir anders. Was sagt das über uns, wenn wir das so sehen? Jesus sagte, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Markus 16, 15. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und was ist denn jetzt das Evangelium? Die frohe Botschaft. Was ist es denn jetzt? Rechtfertigung durch die Gnade Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus. Rechtfertigung. Wenn wir sterben, wenn die Christen sterben, dann können sie zuversichtlich vor Gott stehen. Rechtfertigung nicht aus Werken durch die Gnade Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus. Aber welcher Art ist dieser Glaube? Es ist ein gehorsamer Glaube. Und von dem Glaubensgehorsam schreibt Paulus auch im Römerbrief, Kapitel 16, Und 26 am Abschluss. In Römer 1 hat er auch schon vom Glaubensgehorsam gesprochen und er schließt den Brief auch damit. Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist. Dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Glaubensgehorsam. Wenn mein Glaube in Jesus ruht, dass er für mich tun wird, was er sagte, dass er tun würde. Wenn ich tue, was er mir sagte. Wenn wir auf das vertrauen, was Jesus sagte, dass er für uns tun würde. Aber wir müssen auch tun, was er uns sagte. Und wenn wir dem Evangelium nicht gehorchen, schauen wir nur kurz in den 2. Thessalonicher, 1. Kapitel. Vers 8. Vorher geht es auch die Engel seiner Macht in flammendem Feuer. Dabei, Vers 8, übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen. Und an denen, die mit dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Und was danach kommt, klingt nicht so schön. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben. Denen, die Gott nicht kennen, wir müssen sie lehren. Und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Denominationen mögen ganz stark sein in so vielen Dingen und mit Programmen und Aktivitäten und Missionsarbeit und so weiter und so fort. Aber wenn sie nicht die Wahrheit des Evangeliums lehren, dann werden die Menschen nicht gerettet. Zweiten Timotheus, Kapitel 4, Verse 1 bis 5. Ich komme damit auch zum Schluss. Ich bezeuge eindringlich, schreibt Paulus an Timotheus, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht. Ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Und die erste und vordringlichste Aufgabe für uns ist, lies deine Bibel. Lies deine Bibel, hör nicht auf, deine Bibel zu lesen. Das ist die Wahrheit. Lerne die Wahrheit und verkündige sie. Geht hin in alle Welt. Predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Lasst uns die Wahrheit lehren, damit die Menschen frei werden können von Sünde, Tod und ewiger Verdammnis. Amen.